Come on, birds of people. We're now in season 25. Let's rock the anniversary. Freestyle Football Fanwall. Ja, nach fast 600 Folgen herzlich willkommen in der Jubiläums-Season 25 der Serie Börse People. Und diese ist maximal Freestyle ausgelegt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein fünfter Gast in Season 25 ist Markus Leitgeb, Director R&D Microelectronics bei der börsennotierten AT&S. Lieber Markus, servus und herzlich willkommen nicht bei mir im Studio, sondern in einem Raum bei euch bei der AT&S in Leoben. Servus.
Hallo, servus.
Ich freue mich sehr, du bist mein dritter Gast in einer AT&S-Trilogie, die wir hier aufnehmen, jetzt am Montag, den 18. Mai, Mitte Mai in Leoben. Und ja, ich habe zu Beginn dieser Staffel ein bisschen Goschatz gesagt, es ist überhaupt kein Problem, wenn die Leute zum zweiten Mal zu Gast kommen und Markus Leitgeb ist zum zweiten Mal im Gast, aber ein anderer. Kennst du den Konzernsprecher der Post?
Ich kenne ihn leider nicht persönlich, wir sind aber auf LinkedIn miteinander verbunden, weil wir eben diese Namensähnlichkeit natürlich uns beiden aufgefallen ist und der Markus Leitgeb bei der Post natürlich auch sehr aktiv ist und ich das natürlich auch dann immer wieder lese, was er so von sich gibt.
Ja, er tut dort einen tollen Job, ja, und die Namensähnlichkeit, die ist wirklich ziemlich groß, muss man sagen, also 1:1. Also ich habe jetzt zwei Markus Leitgeb Folgen. Markus von der Post wird ebenfalls verlinkt sein und jetzt Markus Leitgeb AT&S. Du bist seit 2000 dabei, ja, Montanuni sehe ich da ein bisschen als Spur. Was mich hier nicht wundert, habe ich heute schon in einem Gespräch mit deiner Kollegin Jana Tiefner gehabt und vorher auch mit dem Gerald Reischl gesprochen. Ich spiele mal kurz ein, wie der Gerald dich anmoderiert hat.
Naja, der eine ist der Markus Leitgeb und ist einer der Forscher in unserem Haus. Ja.
Ewig wurde dabei, auch, ne?
Ja. Ewig, der ist schon fast der Inventar und ist so ein smarter Kerl, der wurde auch zum Engineer of the Year gekürt vor 2 Jahren von einer amerikanischen großen Institution. Und die zweite sind ja.
Ach so, nicht einmal intern?
Nein, das war eine externe Geschichte.
Schön.
Extra nach in die USA geflogen, dort um diesen Award zu erhalten.
Markus, Montanuni Leoben hin zu AT&S, ist das ein gängiger Weg da in der Gegend?
Mittlerweile schon. Wie ich begonnen habe, war ich einer der wenigen Montanisten bei dem Unternehmen hier bei der AT&S. Mittlerweile haben wir es aber geschafft, auch die Firma auf der Montanuni wirklich publik zu machen. Und wir können natürlich den vollen Kompetenzrahmen der Montanuniversität, was Materialwissenschaft angeht, abschöpfen. Und wir nutzen das sehr stark, vor allem in der R&D.
Du bist 2000 zum Unternehmen gekommen. Das Unternehmen ist 1999 an die Börse gegangen. War das damals für dich irgendein Grund zu sagen, hey, geil, Börse notiert, da gehe ich jetzt hin?
Ich muss ehrlich sagen, nein, war das jetzt nicht. Ich war doch eher technisch interessiert. Mir wurde eben gesagt, dass die AT&S ein sehr interessantes Unternehmen ist und auch gerade sehr stark am Wachsen ist, weil sie halt sehr stark mit dem damals aufkommenden Mobiltelefonen verbunden war.
Ich kann mich erinnern, 99 bin ich da gestanden bei einer eiligst eingerufenen Journalistenzusammenkunft, weil man an die Börse in Frankfurt gegangen ist. Dörflinger, Androsch sind da gestanden und ich glaube, zum Herrn Dörflinger gibt es eine kleine Geschichte auch, die du erzählen kannst.
Ja, ich hatte wirklich das Vergnügen, beim Herrn Dörflinger direkt mein Vorstellungsgespräch zu führen und damals war ihm auch gerade das Werk in Shanghai natürlich in aller Munde. Und ich weiß noch genau, wie er mich gefragt hat damals, ob ich auch bereit wäre, in meiner Karriere einmal ins Ausland zu gehen.
Und das hast du höchstwahrscheinlich gemacht. Und wir kommen dann eh noch dazu, wie die AT&S aufgestellt ist. Ich möchte die Chance nutzen, ein Vierteljahrhundert auch ein bisschen Technologiegeschichte in Österreich reinzuziehen, auf Basis der AT&S, dann natürlich auf die AT&S aktuell eingehen und mit deiner Karriere beginnen. Was waren denn 2000 so die ersten Aufgaben im Unternehmen?
Ja, das war damals ganz spannend, weil wir eben, wie bereits erwähnt, mit den ganzen Mobilfunktelefonherstellern wie Nokia und Siemens sehr stark verbunden waren und die neue Technologie für High-Density Interconnect im Wachsen war. Das Werk hier in Hinterberg 2 wurde neu gebaut und mit Maschinen gefüllt und diese Prozesse mussten natürlich alle neu aufgesetzt werden und dafür war auch die Materialcharakterisierung sehr notwendig. Und das hat dann meine ersten Jahre sehr stark geprägt. Ich war dann auch involviert in den flexiblen Schaltungen, wie diese Klapptelefone auf den Markt gekommen sind.
Ja, genau.
Auch da haben wir dann sehr stark von der R&D aus das Ganze unterstützt. Und später dann, als man gesehen hat, dass dieser Mobilfunkmarkt auch Richtung Asien abwandert, weil auch unsere Kunden dahin abgewandert sind, haben wir uns ja als Firma entschieden, was können wir sonst noch machen? Und dann ist eben diese Chip-Carrier-Technologie, der IC-Substrate-Technologie aufgekommen. Und ich hatte dann eben das Vergnügen und auch die Ehre, bei der Technologie als R&D-Hauptansprechpartner mit einzusteigen.
Da war jetzt so unglaublich viel dabei. An die alten, größeren Telefone können wir uns alle noch erinnern. Die Kippgeschichte könnte jetzt fast wieder kommen. Leiterplatte war zu Beginn fast das komplette Business der AT&S, oder? Die Leiterplatte.
Genau, also die Leiterplatte ist immer noch ein sehr starkes Business der AT&S. Wenn man das jetzt vergleicht mit den neuen Produkten, das Produkt sieht immer noch sehr ähnlich aus, hat die gleichen Farben, ist immer noch grün und Gold oder hat eine andere Metalloberfläche. Nur natürlich die Verdrahtungsdichte, die wir jetzt auf den IC-Substraten mittlerweile erzielen können, ist eine ganz andere Liga als damals im Jahr 2000 oder auch die Jahre darauf.
Wie waren dann deine nächsten Steps? Shanghai hast du auch erwähnt, in frühen Zeiten schon. Wie ist es bei dir weitergegangen in den Nullerjahren einmal?
In den Nullerjahren war es so, dass ich, wie gesagt, aus Österreich heraus die Werke unterstützt habe bei den Technologieentwicklungen, sowohl bei der Standardleiterplatte als auch bei den flexiblen Schaltungen. Und ich selbst persönlich war nie längere Zeit im Ausland tatsächlich. Also ich habe den Weg nach China oder Asien jetzt nicht direkt geschafft, dass ich vor längerer Zeit vor Ort war. Aber natürlich habe ich einen sehr intensiven Austausch gepflegt und war öfters natürlich auch in den Werken, um dann diese Entwicklungen, die wir in Österreich gemacht haben, auch in die Werke zu implementieren.
Ich beobachte die AT&S natürlich aus ihrer Geschichte vor dem Börsegang. Das war damals durchaus kritisch und mit dem Börsegang ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte losgegangen. Österreich war immer Schwerpunkt Forschung, Entwicklung, R&D und so weiter schon, oder? Das war auf jeden Fall gesetzt.
Ja, natürlich war das für uns immer sehr wichtig, auch hier die Brainpower, die wir hier in Österreich haben, mit unserer Manpower, die wir in Asien in den Märkten haben, zu verbinden. Nichtsdestotrotz hatte ich immer auch das Vergnügen, mit sehr starken Teams in den Werken vor Ort zusammenzuarbeiten.
Wir haben die IC-Substrate, IC-Substrates angesprochen. Für die Hörerinnen und Hörer, die da blank sind, den Namen nur in einer Presseaussendung der AT&S bis jetzt gelesen haben. Was sind das für Produkte, was können die?
Im Endeffekt sind das sehr ähnliche Produkte wie Leiterplatten. Also sie haben auch die Aufgabe, Komponenten elektrisch zu verbinden und zu tragen. Allerdings sind, wie gesagt, diese Verbindungsgrößen, die wir auf diesen IC-Substraten erreichen, sehr viel kleiner als auf der Leiterplatte. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, jeder kennt einen Chip oder einen Computerchip aus Silizium gefertigt. Aber das ist so wie bei einem Auto, das ist wie der Motor von einem Auto. Sie müssen irgendwie dann die Power trotzdem auf die Straße bekommen. Und das ist im Prinzip die Aufgabe von einer Leiterplatte oder von einem IC-Substrat.
Du, wir gehen in die 10er Jahre. Da ist bei dir auch karrieremäßig, hat sich ein bisschen was verändert und noch stärker in den jetzigen Bereich auch langsam rein. In eigenen Worten bitte ganz kurz, wie es bei dir weitergegangen ist.
Genau, also nach diesen, sage ich mal, sehr starken Verbindungen mit diesen Großmobilfunktelefonherstellern haben wir dann eben begonnen, zusätzlich auch neue Testverfahren zu entwickeln und auch Simulations- und Messmethoden für diese Messverfahren mit der Montana-Universität zusammen im Prinzip ins Leben zu rufen. Und wie bereits vorher erwähnt, hatte ich dann die große Chance auch, wie wir in diese IC-Substrate eingestiegen sind, hier in die Forschung damit aufzubauen. Und im Endeffekt ist es so, dass, wie gesagt, die Materialien sind sehr ähnlich, aber die Verbindungsdichten sind einfach sehr mehr an der Chipwelt. Und muss man diese Verbindung zwischen Chipwelt und die im Nanometerbereich sich abspielt mit einer Millimeterwelt, wo wir unsere Leiterplatten dann und auch die C-Substrate einsetzen, verbinden.
Wir haben als AT&S Landkarte natürlich China mit Chongqing und Shanghai. Wir haben Kulim dabei jetzt neu auch. Welche Bedeutungen hat das jetzt im R&D-Bereich in der Zusammenarbeit über die Kontinente hinweg?
Die erste große Auswirkung ist natürlich, man hat einen sehr langen Arbeitstag, weil man startet in der Früh mit den Gesprächen mit den chinesischen Kollegen oder auch mit den Kollegen in Kulim, die in der gleichen Zeitzone sitzen. Tagsüber hat man dann ganze europäische Arbeit und am Abend kommen dann amerikanischen Kunden dazu. Also die erste Auswirkung ist definitiv ein sehr langer Arbeitstag. Aber natürlich hat es auch einen riesen Vorteil, dass wir dadurch auch sehr viel effizienter arbeiten können, weil ich bespreche mit meinen Kollegen oder ich schicke meine E-Mails am Abend aus nach Asien und am nächsten Tag in der Früh können wir bereits erste Gespräche führen zu Ergebnissen von Auswertungen und dadurch können wir fast im Schichtbetrieb arbeiten. Ja, das erfordert aber natürlich auch sehr gute Teamarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen weltweit.
Jetzt bist du nicht der CEO des Unternehmens, den ich fragen könnte, warum man so stark auf den Standort Österreich setzt, was mich ja sehr freut, weil da die ganzen standortpolitischen Sachen reinkommen. Aber ich habe hier einen R&D-Leiter vis-à-vis, den ich schon sehr gerne fragen möchte, wie du die Leistungsfähigkeit Europas im internationalen Vergleich in deiner Branche einschätzt. Unabhängig von der AT&S jetzt mal.
Also wie gesagt, ich denke, dass wir hier in Europa noch eine sehr gute universitäre Ausbildung haben und mit diesem Wissen teilweise auch besser verstehen, warum gewisse Painpoints entstehen können. Und wir probieren in der R&D diese Painpoints zu antizipieren, um bereits dem Kunden dann später eine Lösung anzubieten, bevor er überhaupt erst auf dieses Problem stößt. Also das ist mein Ziel. Und ich denke, mit unserer Herangehensweise auch vom Mindset her als Europäer, haben wir da hier einen Vorteil, weil wir im Endeffekt nicht unbedingt immer nur das machen, was der Kunde uns anschafft, sondern einen Schritt oder probieren zumindest einen Schritt voraus zu sein. Und ich glaube, dass das ein sehr großes Unterscheidungsmerkmal ist und dass unsere Kunden auch sehr, sehr hoch schätzen.
Und es ist sowieso ein weltweites Geschäft geworden natürlich, aber es ist natürlich schön, zuzusehen, wie auch im österreichischen ATX, und das ist mein Job, den täglich anzuschauen, ein Technologieunternehmen dann nach und nach aufsteigt, sowohl beim börslichen Umsatz als auch natürlich bei den Kennzahlen und vor allem im Aktienkurs. Februar 2020 hat sich bei dir auch noch was verändert, sich auf LinkedIn Program Manager Mechanical Integration, ganz knapp vor der Pandemie. Springen wir kurz in diese Zeit. Was war da das Neue dran und was hat die Pandemie gleich damit gemacht?
Also dieses Programmmanagement, Mechanical Integration, war der erste Schritt eigentlich für die Tätigkeiten, die ich heute mache. Mhm. Wir haben probiert, mehr Funktionalität in unsere Produkte zu integrieren, deswegen Integration und eben nicht nur mechanische Funktionen, sondern auch elektrische Funktionen dementsprechend abzugraden. Und eine der hauptmechanischen Eigenschaften, die wir jetzt gerade zurzeit verbessern, ist eben auch die Steifigkeit von unseren Produkten, wo wir probieren, neuartige Materialien wie Glas, Cores in unsere Produkte einzubringen.
Ja. Lieber Markus, dann hake ich da gleich ein. Glascore. Ja, das ist ein großes Thema in Europa, auch in den Börsebriefen. Auch die AT&S-Aktie hat da zuletzt viel Diskussionen gehabt in den Foren und so weiter. Man hat es ausgesprochen, zuletzt einmal in einer Aussendung, auch Glascore-Substrate ist etwas, das euch interessiert, wo ihr massiv dran seid. Worum geht's da?
Im Endeffekt geht es darum, dass eines der Hauptelemente von unseren Produkten, das Core, also der Kern, der in der Mitte jedes Produktes besteht, dass der ersetzt wird durch ein neuartiges Material. Im Endeffekt, wir verwenden zurzeit glasfaserverstärkte Epoxidharze. Die haben gewisse Eigenschaften, mechanische Eigenschaften, physikalische Eigenschaften und die werden sind für die neuen Anforderungen an die Produkte nicht mehr ausreichend. Und das Glascore bringt jetzt gewisse Vorteile in Bezug auf Steifigkeit, E-Modul und dementsprechend auch elektrische Eigenschaften.
Also Steifigkeit geht es doch um die Stabilität im positiven Sinne, nicht um das Falthandy, dass man es wieder falten kann. Aber das kommt ja auch wieder vielleicht, ne?
Ja, genau. Also man muss ja unterscheiden. Also die Aufgabe von einem Glascore-Substrat ist es, möglichst viele Komponenten zu beherbergen und zu verbinden. Und dadurch muss ich eine sehr hohe Zuverlässigkeit der einzelnen Verbindungen gewährleisten. Und das, wie gesagt, da erwarten wir uns von dem Glascore eine dementsprechende signifikante Steigerung der Zuverlässigkeit und auch der Größe unserer Produkte, die wir zurzeit mit organischen Materialien, wie wir es nennen, nicht herstellen können, weil die Verwerfung dieser Produkte zu hoch ist und dadurch die Zuverlässigkeit nicht gegeben. Und das Glascore soll alles das verbessern.
klingt höchst interessant. Wenn ich jetzt jemanden wie dir vis-à-vis mit deiner Funktion das Wort KI hinknalle, dann kann er das mehrere Bedeutungen haben. Zum einen, was die Leistungsfähigkeit eurer Produkte dann letztendlich nach außen in der KI von Dritten machen können, und zum anderen, wie setzt ihr KI in der R&D ein?
Ja, also einerseits, wie gesagt, ist es für uns sehr spannend, weil eben diese ganzen Hyperscalers und die KI-Farmen natürlich auf die Produkte,
genau,
auf unsere Produkte zurückgreifen und auch hier besonders das Glasscore natürlich, sage ich mal, sehr hohes Potenzial hat in der Zukunft, auch eine große Rolle zu spielen. Wir setzen die KI in dem Fall oder bei uns jetzt schon so ein, dass wir gewisse DOE-Planungen mit Hilfe der KI auch dementsprechend vorbereiten. Also man muss es natürlich dann immer challengen, ob der Output der KI gut ist. Wir probieren aber natürlich dieses Wissen, das vorhanden ist, bestmöglich zu nutzen, damit wir auch effizienter und effektiver werden.
Wenn wir jetzt schon mitten im Jahr 2026 drinnen sind und ohne irgendein Betriebsgeheimnis der AT&S die herauslocken zu wollen, was sind die Megatrends in eurer Branche, die ihr so seht?
Die Megatrends, also gerade in unserem Bereich, sind definitiv Energieeffizienz. Also man sieht dementsprechend, dass gerade diese KI-Systeme nach immer mehr Leistung verlangen, und man spricht schon davon, dass unter Umständen Nuklearkraftwerke bei Serverfarms benötigt werden, damit man das noch mit Strom versorgt. Das heißt, wir beschäftigen uns sehr wohl oder sehr stark mit Lösungen, wie wir diesen Energieverbrauch verbessern können. Und zusätzlich zu dem, was ich vorher angesprochen habe, dass immer mehr Transistoren in den Systemen benötigt werden, und sie müssen diese Transistoren alle miteinander verbinden, zuverlässig verbinden. Das heißt, wie verbinde ich bis zu einer Trillion Transistoren und wie versorge ich die effizient mit Strom, sind eigentlich die zwei Haupttreiber zurzeit in unserem, also zumindest in meinem Aufgabengebiet.
Und ich denke, es ist lebenslanges Lernen. Den Job, den du dir selber verpasst hast, da geht es ja rasant beschleunigend nach oben, auch mit dem Wissen der Welt, ne?
Absolut. Und wie gesagt, ich sehe es immer noch als Privileg, auch für die AT&S zu arbeiten, weil wir doch mit den weltweit führenden Kunden in den Gebieten arbeiten, und die Elektronikbranche nimmt überall immer mehr Einzug. Also wie gesagt, wie wir begonnen haben mit Mobilfunktelefonen, Automobilindustrie, Medizintechnik, jetzt die ganzen Serverfarmen. Also wir haben als AT&S hier ein Privileg, mit den ganz Großen weltweit zusammenzuarbeiten, und in der Forschungsabteilung hat man da nur einmal zusätzlich den Vorteil, dass man an den neuen, an den Next Big Things arbeitet.
Eines der Dauer Next Big Things ist irgendwie IoT, Internet of Things. Wie ist da der Status momentan? Es gibt ja ein bisschen eine Konterrevolution auch schon bei einigen in Haussicherheitsthemen und so weiter, was auch immer.
Ja. Zum Thema IoT muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so bewandert, weil dort sind eher diese Verdrahtungsdichten nicht so hoch, wie wir sie jetzt da in der R&D für die Serverfarmen entwickeln, in der Mikroelektronik. Mhm. Ich sehe es mehr als nicht negativ gesehen, als Recycling der bestehenden Technologien, ja, damit man einfach die Technologien, die man schon entwickelt hat, auch dementsprechend in Randbereichen, oder Randbereich ist das falsche Wort, aber in anderen Gebieten besser verwenden und einsetzen kann.
Bist du eigentlich manchmal bei Investorentreffen dabei, wenn spezialisierte Researchhäuser genauso einen wie dich vis-à-vis haben wollen?
Jein, also ich war ab und zu eingeladen bei Führungen mit Banken, mhm, ja, also oder Investoren, aber eher mehr als nicht in diesen finanziellen Fragen, sondern eher in den, genau, technischen Fragen.
Ja, dann, das, ja, will man ja hören von der AT&S letztendlich auch. Ihr habt hier vor Ort, wenn man da reinkommt, auch sehr, sehr viel Education im Angebot. Diese Tour, die es da gibt, irgendwie, der Gerald hat schon ein bisschen was erzählt auch davon. Wie wichtig ist euch quasi Education letztendlich auch in die breite Bevölkerungsschicht hinein?
Ist ganz wichtig, wie bereits vorher erwähnt, ist diese Brainpower, die wir haben, also dieser Vorteil, den wir haben, den müssen wir uns auch behalten. Und da ist es natürlich wichtig, auch verständlich zu machen, was wir als AT&S machen. Es ist auch für mich teilweise sehr schwer, meiner Verwandtschaft zu erklären, was genau eigentlich die AT&S herstellt, weil das Produkt nicht so offensichtlich ist. Allerdings wären die Fähigkeiten, um diese Produkte dann dementsprechend weiterzuentwickeln, haben wir zurzeit noch in Österreich. Und ich setze alles daran, dass wir auch weiterhin dementsprechend diesen Vorsprung behalten können.
Ich habe dem Gerald Reischl eine ähnliche Frage gestellt, 99 nach dem Börsegang. War die First Impression, die wir Journalisten und auch die Öffentlichkeit damit bekommen haben, irgendeine geschenkte Leiterplatte aus irgendeinem Handy oder sowas? Womit würdest du heute typisch symbolisieren, was ihr macht? So mit einem Produkt, ich habe sogar ein AT&S-Lineal auf Leiterplattenbasis.
Ja, das ist ganz lustig. Also wir haben immer probiert, unsere Technologie sichtbar zu machen und eines war genau dieses Lineal mit diesen Vertiefungen drin. Das war auch eine der Technologien, die mit meinem Team entwickelt wurde.
Bitte, so schließen sich rein. Nein, ich liebe es, das Lineal.
Ich sag so, dass das etwas Gemeine ist zurzeit, dass wir uns auch damit beschäftigen, wie wir Komponenten integrieren in die Leiterplatte, um die Performance zu verbessern. Nur alles, was integriert ist, ist schwer sichtbar. Also ich überlege immer wieder mit meinen Kollegen, wie wir die unsere Technologie sichtbarer machen können. Ich denke, dass das Glascore hier vielleicht die Möglichkeit hätte, weil einfach das Glas transparent ist und wenn man hier Teile freilegt, könnte man auch wieder einen, sage ich mal, wirklich in dem Fall transparenter oder sichtbarer machen, welche Funktion das Glascore in einem Substrat, IC-Substrat oder Leiterplatte haben
könnte. Da freue ich mich ja total, dass ich die Geschichte mit Lineal angesprochen habe. Es liegt high-ranked in meinem Büro herum und ist mein offizielles Lineal. Lieber Markus, was ist das, was dir an dem Job und die Augen bei deinen Antworten leuchten die ganze Zeit, taugt, Spaß macht?
Wie gesagt, es ist das Privileg, wirklich für einen weltweit führenden Technologiekonzern arbeiten zu dürfen und dadurch wirklich auch mit den führenden Unternehmen in verschiedensten Industriebereichen zusammenarbeiten zu können. Und das Schöne ist, dadurch, dass es weltweit stattfindet, hat man einfach einen sehr großen Bekanntenkreis oder auch Freundeskreis mittlerweile. Also ich treffe die Leute auf Konferenzen in den USA oder auch in Asien. Man kennt sich, man tauscht sich aus und obwohl es ein Wettbewerb ist, ist es doch eigentlich, arbeiten wir alle an den gleichen Herausforderungen und möchten eine bessere Lösung als der andere anbieten. Also ich sehe es immer als Wettbewerb, aber nicht als unangenehmen Stress.
Ich glaube, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Asien ist auch entspannt, glaube ich. Die leben für die Produkte, habe ich das Gefühl irgendwie.
Entspannt. Es ist doch immer sehr angespannt, weil wir natürlich diesen Zeitdruck haben, nicht zurückzufallen. Wie gesagt, wir haben den Vorteil hier, oder ich habe auch besonders den Vorteil, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf in AT&S, einfach alle sehr unterstützend sind, sehr hilfsbereit sind, sehr freundlich sind. Und dadurch haben wir, obwohl wir eine sehr hohe Workload haben, doch aus meiner Sicht auch ein sehr fröhliches Arbeitsverhältnis.
Eine Zeit lang war ja der Trend, dass immer alles kleiner, kleiner, kleiner werden musste, um verbaut werden zu können. Lebt dieser Trend noch oder geht es eher um Leistung?
Es ist der Trend, dass alles kleiner wird, ist immer noch hier, nur stimmt nicht aufs Endprodukt bezogen. Also die Endprodukte werden eigentlich größer. Wenn man richtig Serverfarms schaut, werden die Chips immer größer und dadurch auch unsere IC-Substrate größer. Nur unsere Features oder unsere Produkte oder die Sachen, die wir herstellen, um die elektrische Leitungen, die Leiterzüge, die wir machen, werden immer kleiner. Das heißt, die Dichte wird höher. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass wir eben dementsprechend mit den neuen Technologien versuchen müssen, den gleichen Yield, also den gleiche Produktivität zu erzielen.
Wenn ich jetzt zu dir rüber schaue, sehe ich im Hintergrund einen wunderbaren Berg in einer wunderbaren Gegend in Österreich und ein sportlicher Manager sitzt mir vis-à-vis. Aus dem Vorgespräch weiß ich, die Berge und du, das passt gut zusammen. Sprechen wir auch darüber kurz, bitte.
Ja, ich bin sehr gerne in der freien Natur, nutze das natürlich hier aus, dass hier in Leoben wir mitten in der Natur sitzen. Ich bin im Winter sehr gerne auf Skitouren unterwegs, bin auch Skitouren Guide bei den Naturfreunden, wo wir auch Skihochtouren veranstalten und im Sommer ist dann eben das Mountainbike dementsprechend mein Revier. Früher auch Traillauf, aber das ist jetzt mittlerweile, sagen wir mal, die Gelenke ein bisschen abgenutzt, das musste ich meine sportlichen Aktivitäten ein bisschen neu ausrichten.
Aber man sieht ja den lebenslangen Sportler an, sage ich jetzt einmal, und irgendwann hast halt einen Blick dafür. Lieber Markus, ich spiele schon die Abspannmusik. Teil 3 einer AT&S-Trilogie. Mitte Mai hat mir riesig Spaß gemacht mit allen dreien von euch und natürlich jetzt ganz im Speziellen auch mit dir. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke auch von meiner Seite. Tschüss.
Wunderbar. Ciao, ciao. Freestyle football.